Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde und freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind, um aus Gottes Wort wieder etwas auch zu lernen. Mich hat im Vorfeld nicht nur für diese Stunde, eigentlich schon ein längerer Zeitraum, der Gedanke beschäftigt über den Willen Gottes. Und je mehr ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich für eine Stunde viel zu umfangreich auch ist. Und so wollen wir heute Morgen uns primär mit dem Willen Gottes an sich auch beschäftigen. Und wenn es Gottes Wille ist, dann nächsten Sonntag auch mit dem Willen Gottes, der uns Menschen auch betrifft, auch auseinandersetzen. Was den Willen Gottes anbelangt, so merken wir, dass unter uns Menschen viel Unkenntnis auch darüber da ist. Und es ist auch nicht verwunderlich einerseits, wir kleine Menschen, Geschöpfe Gottes, wollen irgendwie den großen Gott verstehen, ihn irgendwie ergründen. Und auf der anderen Seite hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen, dass wir selig werden. Und die Frage, auf die wird es schlussendlich auch drauf ankommen, wie gut kennen wir persönlich das Wort Gottes? Und ich möchte aber zu Anfang uns einige Beispiele, praktische Beispiele bringen, wo man ja im Umgang mit den Menschen einfach merkt, wie viel Fragen, wie viel Unkenntnis auch unter den Menschen bezüglich dem Willen Gottes auch herrscht. Manche Menschen lehnen die Existenz Gottes strikt ab, weil sie sagen, wenn ich schaue in die Welt und da ist so viel Not, so viel Elend, da Gott kümmert sich nicht. Also, und wenn dann Gott sich nicht um die Menschen kümmert, dann gibt es keinen Gott. Das ist ganz einfach ausgedrückt. In manchen Gesprächen, wenn Christen über die Liebe Gottes sprechen, dann kommt es relativ schnell bei manchen dazu, dass sie sagen, Moment mal, lass uns doch einfach mal in die Welt reinschauen, dann wird eigentlich genau das gleiche Argument angeführt und sagt, schau mal, wie viele Nöte in der Welt sind, wie viele Kriege da sind und du willst mir etwas von einem liebenden Gott erzählen? Und man möchte eigentlich damit zum Ausdruck bringen, du erzählst von einem liebenden Gott, aber der liebende Gott, er wird sich doch um sein Geschöpf, um die Menschen doch kümmern. Und weil er es offensichtlich nicht tut, dann will ich von deinem liebenden Gott nichts hören. Also man lehnt im Prinzip nicht direkt Gott ab, aber man lehnt Gott, den Schöpfer, den liebenden Gott ab. Aber wisst ihr, auch unter uns Christen gibt es, denke ich, manche Situationen im Leben, die uns herausfordern in Bezug auf den Willen Gottes. Wir verstehen manches nicht und wir deuten manches als den Willen Gottes, was vielleicht gar nicht der Wille Gottes auch ist. Da ist ein junges Ehepaar, das hat ein Baby bekommen und sie haben sich riesig gefreut auch darüber. Nach kurzer Zeit ist aber das Kind erkrankt, in das Krankenhaus gekommen und ist auch dort verstorben. Als der Pastor dann mit dem Ehepaar unmittelbar auch ja, das Gespräch hatte, dann sagt die junge Frau, ganz sicher ist das Gottes Wille. Wenn aber der Facharzt nur rechtzeitig dorthin gekommen wäre, hätte er es retten können. Und wir merken hier aus dieser Aussage diese tiefe Diskrepanz. Ja? Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Elend, ein ganz großes Leid, wenn ja junge Menschen ihr Kind verlieren. Wie soll man das Ganze verstehen? Wie soll man das Ganze verarbeiten? Wie will man das Ganze vor allem auch einordnen? Und dann kommt diese Aussage, ja, ganz sicher, es ist Gottes Wille, weil man irgendwie als Christ ja die Bibel liest und man weiß, irgendwie alle Dinge sollen ja zum Besten dienen. Und auf der anderen Seite diese Aussage, wenn aber der Facharzt rechtzeitig gekommen wäre, ja, was dann? Hätte er den Willen Gottes dann irgendwie zunichte machen können, den austricksen können? So war es jetzt Gottes Wille, dass dieses Kind starb, oder war das nicht Gottes Wille? Ich meine, wir gehen jetzt schon ziemlich tief rein, ja? Es gibt noch einen anderen Fall, habe ich aus USA gelesen, da ist ein junges Ehepaar. Die haben geheiratet, er war Medizinstudent, hat erfolgreich das Ganze abgeschlossen, seine Frau war auch eine Christin. Und sie haben dann nach 6 Monaten ihre Eltern wieder besucht, war wohl eine längere Strecke weit entfernt, wo sie gewohnt haben. Und die Mutter, sie war vor einiger Zeit eben in Behandlung gewesen, in einer Nervenheilanstalt. Und so sind die beiden eben nach Hause gekommen, so völlig froh und dankbar, die Eltern auch zu sehen. Und dann passiert etwas Undenkbares. Die Mutter von der jungen Frau, sie greift zum Revolver und erschießt den jungen Mann. Und aus dieser Situation natürlich, Leute müssen das Ganze ja verarbeiten, auch Außenstehende, haben manche gesagt, ja, es war einfach Gottes Wille gewesen. Können wir, ich sage mal, so eine echt brutale Tat wirklich dem Willen Gottes zuschreiben? Ist es wirklich der Gott der Liebe, der den Willen hatte, dass dieser junge Mensch stirbt? Und wir merken, das Leben, das ist nicht einfach. Und wir kommen immer wiederum in Situationen, die wir persönlich nicht verstehen. Und genau hier fangen wir auch mit unserem Thema auch an, dass wir eben aus der Schrift heraus jetzt verstehen wollen, wie ist überhaupt der Wille Gottes zu uns Menschen? Wie denkt er, wie handelt er mit uns Menschen? Und wir können grundsätzlich dieses Thema mehr so in 3 vielleicht Kategorien, möchte ich nicht sagen, aber in unterschiedliche Facetten auch einteilen. Es gibt zum einen den vollkommenen, den beabsichtigten Willen Gottes mit uns Menschen. Dann gibt es auch diese Ebene, dass entsprechend den Umständen sich der Wille Gottes auch zeigt, im Sinne vielleicht der Zulassung, wie wir auch sprechen. Und dann ist dieser endgültige Wille Gottes, der einfach festgelegt ist und der einfach geschieht und der Mensch, er kann ihn überhaupt auch nicht irgendwie beeinflussen. Und wir wollen zuerst mal einsteigen, der beabsichtigte Wille Gottes, also sein vollkommener Wille zu uns Menschen. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jeder kennt es, denke ich, sehr gut. Es ist bei uns in Matthäus 18 auch beschrieben. Und da sagt der Herr Jesus eben ein Gleichnis und er sagt, also es waren da 100 Schafe und von den 100 Schafen hat sich dann eins verirrt. Was macht der gute Hirte? Er geht und sucht dieses einzelne Schaf. Und dann heißt es so in Matthäus 18, Vers 14, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins von diesen Kleinen verloren geht. Es ist jetzt eine negative Ausdrucksweise. Also es ist nicht Gottes Wille, dass eins der kleinsten seiner Geschöpfe etwas auch zustößt. Das heißt, Gott ist sehr fürsorglich für sein Geschöpf auch da. Und ihm liegt es wirklich auf dem Herzen, einem jeden Einzelnen auch zu helfen. Wir haben in Römer 12, Vers 2 eine sehr schöne Aussage bezüglich dem Willen Gottes. Da heißt es so: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt. Und jetzt lasst uns bitte aufmerken, wie der Wille Gottes beschrieben wird. Was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also drei Wörter werden hier gebraucht. Er ist gut, er ist wohlgefällig und er ist absolut vollkommen. Also ganz, ganz stark im positiven Sinne. Ja, da gibt es überhaupt nichts, was irgendwie die negative Seite beleuchten würde. Aus Jeremia 29, Vers 11, das Einleitungswort, möchte ich den Vers noch einmal zitieren. Damals ging es ja, dass das Volk Israel eben in der Verbannung auch war, in Babel. Und Gott sagt dann so, die 70 Jahre der Verbannung, sie sind vorüber, und sagt dann in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Also Gottes Pläne, sie gehen immer, dass sie den Menschen Heil bringen, dass sie Frieden bringen, eben immer zum Guten auch hin. Und dann Römer 8, Vers 28, der Vers, der uns heute auch beschäftigen wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es ist eine völlige Überzeugung hier bei Paulus, dass er sagt, wir wissen, dass nicht nur in den guten Tagen, wenn die Sonne scheint, sondern er sagt hier, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wirklich alle Dinge? Wir haben ja eingangs so manche Sachen erwähnt, dient wirklich alles zu unserem Besten? Und wisst ihr, Geschwister, genau aus dieser Brille heraus müssen wir den Willen Gottes auch verstehen. Gott hat Gedanken mit uns, er hat Pläne mit uns, aber seine Gedanken, sie sind immer zum Besten für uns. Dann Johannes 6, Vers 40, Gottes Wille, da heißt es so, denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, sagt Jesus, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, Jesus sagt, Gott der Vater hat mich gesandt und es ist sein Wille, dass jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Das ist ja wirklich eine wunderbare Zusage, oder? Das Leben hier auf Erden, das ist so kurz, es ist vergänglich und wir sprechen hier von einem ewigen Leben, was Gott den Menschen, seinem Geschöpf, geben möchte. Das ist doch wunderbar. Vorausgesetzt, wer natürlich daran glaubt. Dann haben wir Psalm 34, Vers 9. Da heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Und so können wir noch einige andere Schriftstellen anführen. Und wir kommen immer zu dem Entschluss, dass wir mit einem Gott der Liebe zu tun haben. Und der wirklich für sein Geschöpf, für seine Kinder nur das Beste auch wünscht. Und wisst ihr, nicht nur hier auf Erden, sondern seine Gedanken gehen ja in die Richtung, er möchte Gemeinschaft mit seinem Geschöpf haben. Und darum denkt er an die Ewigkeit auch. Aber nun wollen wir die einzelnen Facetten des Willen Gottes auch nochmal etwas tiefer beleuchten. Und zwar in der Theologie spricht man von dem dekretiven Willen Gottes. Der dekretive Wille Gottes, das ist ein souveräner Wille Gottes, den er hier auf Erden auch ausführt. Gott ist in seinem Handeln absolut souverän. Er kann machen, was er will. Er ist nicht abhängig von uns Menschen. Und darum, wenn wir schon an die Anfangsverse unserer Bibel auch denken, als Gott dem Licht befahl zu leuchten, dann musste die Finsternis weichen. Gott hat nicht irgendwie verhandelt, ja, und hat gesagt, ja, ich habe da eine Idee, ich will es mal machen. So, es wäre gut, wenn du das verstehst, sondern Gott hat einfach ein Wort gesprochen und es war da gewesen. Er hat das ganze Universum, unsere Erde, mit seinem Wort geschaffen. In seiner Vielfalt, was wir immer wiederum ja nur so staunen können. Aber wisst ihr, dieser Akt der Schöpfung, da hat Gott keinen Menschen gefragt. Er hat es einfach gemacht. Offenbarung 4, Vers 11 kommt dieser Gedanke so schön auch zum Ausdruck. Offenbarung 4, Vers 11. Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Die Anerkennung der Ehre, der Dank auch Gott gegenüber. Und dann wird uns erklärt, Gott hat alles geschaffen und dann wird nochmal präzisiert, durch deinen Willen wurde alles geschaffen. Und wisst ihr, wenn wir in dem zweiten Kapitel auch des ersten Buches Mose auch lesen, Vers 18, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Und wenn Gott hier sagt, ich will, kann irgendein Mensch irgendwie da widerreden? Im Römerbrief kommt es sehr schön zum Ausdruck, da heißt es Römer 9, Vers 19, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wer hat überhaupt Gottes Willen widerstanden? Kein Mensch kann dem Willen Gottes widerstehen. Er ist eben Gott und wir sind Menschen. Wisst ihr, der Daniel, der Prophet Daniel, er hat einen Einblick gehabt auch in diese Dinge, zum Beispiel Daniel 2 von Vers 20, sagt er so, darüber lobte Daniel den Gott des Himmels und sagte, gelobt sei dein Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Also dieser souveräne Wille Gottes. Er hat das ganze Geschehen der Welt in seiner Hand. Auch wenn wir Gott nicht öffentlich in dem Sinne sehen. Wir sehen eben die Präsidenten, wir sehen die einzelnen Premierminister und wie sie auch immer heißen, die eben Kanzler, die das Land regieren. Aber hier wird ganz eindeutig gesagt, das souveräne Wille Gottes wird wirklich durchgesetzt. Er setzt Könige ein und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann setzt er auch diese Könige wieder auch ab. Aber es gibt noch eine andere Seite, wo wir merken, es gibt eine andere Seite, die wird uns in der Theologie mit der Überschrift gesagt, der präzeptive Wille Gottes. Es ist sozusagen, wenn Gott sagt, ich will, dann ist es sein Wunsch für den Menschen. Aber der Mensch tatsächlich hat eine gewisse Freiheit, diesen Willen Gottes anzunehmen oder auch in gewisser Weise abzulehnen. Er muss natürlich dann die Folgen seiner Entscheidung auch tragen, aber es ist hier anders. Gott hat einen Willen für den Menschen, aber er setzt ihn nicht durch, weil er eben den Menschen einen freien Willen auch gegeben hat. Gott will nicht, dass wir sündigen. Gott will nicht, dass wir fremde Götter anbeten. Gott will nicht, dass wir schlecht über die anderen Menschen reden. Gott möchte nicht, dass wir Ehe brechen. Und so können wir eins nach dem anderen anführen. Wir können sagen, alle Gebote, ja, die Gott den Menschen gegeben hat, 10 Gebote und auch darüber hinaus, wo wir seinen Willen ersehen können für den Menschen, die fallen eben unter diese Kategorie. Das ist definitiv der Wille Gottes für den Menschen, aber der Mensch selber hat in dem Sinne die Freiheit, auch zu entscheiden. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, der uns auch herausfordert, wenn wir den Willen Gottes verstehen wollen, auch in unserem Leben. Wann gilt tatsächlich der Wille Gottes, ja, sein souveräner Wille für mich, und wann kann ich sozusagen diesen Willen annehmen oder auch ablehnen? In gewisser Weise steuern ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe eine gewisse Wahlmöglichkeit. Wir lesen in 5. Mose 30, Vers 19, als Mose dem Volk die Gebote dargelegt hat, dann sagt er hier, 5. Mose 30, Vers 19, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also ganz eindeutig diese Aufforderung, wähle. Und dann die Aufforderung natürlich, das Gute zu wählen. Wähle das Leben. Ja, wenn der Mensch aber diesen freien Willen hat, was ist aber, wenn er dem Willen Gottes nicht berücksichtigt, den Willen Gottes nicht annimmt, was wird dann eigentlich passieren? Der Mensch muss immer die Konsequenzen seines Handelns auch tragen. Ich möchte uns einige Verse einfach exemplarisch auch vorlesen. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israel. Sie haben das Land Kanaan eingenommen. Und dann zur Zeit der Richter war es immer so ein Auf und ein Ab gewesen. Eine Zeit lang haben sie Gott gedient, dann haben sie wieder Gott verlassen und dann sind sie von anderen Völkern wieder auch unterjocht gewesen. Dann haben sie wieder zu Gott geschrien und er hat ihnen wieder einen Richter geschickt, der ihnen geholfen hat. Und da lesen wir jetzt in Richter 10, ab Vers 10. Das Volk hat sich wieder von Gott abgewandt und da heißt es, da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalim gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel: Haben euch nicht auch die Ägypter bedrängt und die Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter, die Moabiter, und ich errettete euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet? Und doch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr helfen. Geht hin und schreit zu diesen Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Kinder Israel sagten zu dem Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du es mit uns, wie es dir gefällt. Nur errette uns doch an diesem Tag. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Und es jammerte ihn, dass Israel so geplagt wurde. Dieses Bild, was uns jetzt hier beschrieben wurde, das finden wir in der Bibel immer wieder, ja, immer wieder. Das Volk, das ja eine gewisse Zeit Gott von ganzem Herzen gedient hat, fällt dann von ihm ab. Und dann schreien sie eben zu Gott. Und Gott, er legt es einfach klipp und klar dem Volk doch vor. Also, ihr habt doch mich erlebt, wie ich euch geführt habe. Und doch habt ihr euch abgewandt von mir. Dann schreit doch zu diesen Göttern, wenn ihr meint, dass diese Götter wirklich lebendig sind, dass sie euch helfen können. Und er sagt: Ich will euch nicht mehr helfen. Und dann merkt er, wie das Volk sich beugt, wie sie Buße tun. Und es heißt hier: Und sie haben es nicht nur gesagt, sondern sie taten die fremden Götter auch weg. Ja? Nicht nur gesagt, sondern getan. Gott hat gemerkt, es sind nicht nur Worte, um schnell mal Hilfe zu bekommen, sondern hier war wirklich Buße gewesen. Sie haben sich gebeugt und sie dienten dem Herrn. Und dann heißt es so schön: Und es jammerte ihn, dass Israel so geplagt wurde. Es ist wirklich so schön, ja, dass wir einen Gott der Liebe haben, einen Gott der Barmherzigkeit, der gerne sich seiner Geschöpfe annimmt, sich ihrer erbarmt, wenn sie immer wiederum zu ihm auch zurückkommen. So merken wir bewegen uns als Menschen ja in einem gewissen Radius, wo Gott uns die Wahl überlässt. Wenn wir aber die Wahl treffen, dann müssen wir immer auch die Konsequenzen auch tragen. Und wir wollen jetzt noch einmal diese beiden Willen Gottes an einer Bibelstelle mal festhalten. Und zwar, ich möchte uns aus 2. Petrus 3, Vers 9 den zweiten Teil auch lesen. 2. Petrus 3, Vers 9. Da geht es darum, dass Gott seine Verheißung nicht verziehen wird und er wird kommen, das zweite Mal. Und dann heißt es so: Der Herr, er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Ja, hier heißt es so: Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Was ist es für ein Wille Gottes? Ist es dieser dekretive Wille Gottes, das heißt der souveräne Wille Gottes, wo er will etwas, ja, und er setzt es auch durch? Oder ist es der andere Wille, wo Gott eben uns die Freiheit auch lässt? Und wir müssen sagen, wenn es wirklich der dekretive Wille Gottes wäre, dann müsste die Hölle eigentlich leer bleiben. Ja? Weil wenn er sagt, ich will, dass alle wirklich errettet werden, dann wird Gott, ohne dass Menschen da irgendwas tun werden, er wird alle Menschen auch retten. Wir merken aber, dass diese Aussage dem ganzen Rest der Bibel völlig widersprechen würde. Ja? Und darum können wir, eben wenn wir die Bibel auch lesen, da müssen wir dieses Schriftverständnis auch entwickeln, was ist tatsächlich der Wille Gottes oder um welchen Willen Gottes handelt es sich in der bestimmten Schriftstelle. Wenn es hier heißt, der Herr will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet, so können wir sagen, Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er wünscht es sich nicht, er freut sich auch nicht, ja, dass Menschen verloren gehen. Gott hat am Tod des Gottlosen, heißt es, kein Gefallen. Er hat kein Gefallen. Aber er erfreut sich der Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, und zwar die Sünde, die durch den Fall Adam und Evas zu allen Menschen auch durchgedrungen ist. Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Und er will, dass jeder Einzelne errettet auch wird. Aber wenn der Mensch sich entscheiden sollte, in der Sünde zu beharren, was soll Gott dann machen? Er kann dann nicht einfach so das Auge zudrücken und sagen, ich werde trotzdem die Menschen retten. Das kann er einfach nicht. Wisst ihr, für uns ist es als Menschen einfach mal so ein Bild völlig klar, wenn bei einem natürlichen Gericht ein Verbrecher eben vor Gericht auch steht und der Richter jetzt das Urteil sprechen soll. So hat der Richter einerseits diese menschliche Ebene, wo er sagt, es tut mir so leid für den Menschen, der hat jetzt etwas angerichtet und eigentlich ist der Typ auch völlig sympathisch, eigentlich in dem Sinne mag ich ihn, aber auf der anderen Seite muss er nach dem Gesetz auch richten. Er kann da nicht einfach sagen, gut, weil dieser Mensch mir sympathisch ist, den werde ich freisprechen. Den anderen, der ist mir nicht so sympathisch, den werde ich dann irgendwie verurteilen. Das geht einfach nicht. Und darum, meine Lieben, ist es genauso oder es ist bei Gott noch viel, viel stärker das Ganze ausgeprägt. Er kann nicht einfach Menschen erretten, die nicht seine ausgestreckte Hand Gottes auch annehmen wollen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Punkt oder zu der zweiten Facette, und zwar, dass der Wille Gottes ja im Leben der Menschen eben durch gewisse Umstände gesehen wird, im Sinne, dass er es zulässt. Und da kommen wir genau, jetzt kommt die Komponente, dass der Mensch eben lebt, wie er lebt, ein sündiger Mensch, der seinen Willen auch durchsetzt. Und wir müssen offen und ehrlich sagen, wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, wo es so viel Not, so viel Elend auch gibt. Da gibt es Hungersnöte, da gibt es Millionen von Menschen, von denen wir zumindest wissen, die zum Beispiel in Indien obdachlos sind. Ist das normal? Ist das der Wille Gottes? Wir haben zum Beispiel Kriege, wir haben Terror. Wir haben gerade in Verbindung jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg die KZs, ja, wo Menschen inhaftiert wurden, wirklich aufs Übelste behandelt, hingerichtet wurden. Wir haben Missbrauch der Kinder und so könnte man eins nach dem anderen eigentlich anführen. Nöte, Nöte und nochmal Nöte. Aber wie ist es jetzt nun mal hier? Ist jetzt Gott dafür verantwortlich, dass wir sagen können, das ist Gottes Wille, dass solche Dinge geschehen? Da knüpfe ich jetzt einfach an das Anfangsbeispiel. Menschen denken tatsächlich so. Nöte sind da, aber wenn es Gott gibt, er muss doch eingreifen, er muss doch für sein Geschöpf eintreten, er muss es doch irgendwie alles regeln. Also wenn er schon Gott ist, dann hat er doch die Macht dazu. Gott hat schon die Macht, aber er wollte eben zu uns Menschen eine liebevolle Beziehung haben. Er wollte nicht, dass wir irgendwelche Roboter sind, ja, die von ihm irgendwie fremdgesteuert sind, sondern wenn wir ihm dienen, dann wirklich von ganzem Herzen. Und wenn wir aber ihm nicht dienen wollen, dann werden eben all die Folgen auch eintreten, was wir heutzutage oder eigentlich nach dem Sündenfall die Menschheit immer wiederum auch erlebt hat. Wir Menschen, wir ernten die Folgen unserer eigenen Entscheidungen. Wir ernten die Folgen unseres eigenen Willens und sind manchmal so geneigt, ja, nicht dafür die Verantwortung übernehmen zu wollen, sondern es schön auf Gott abzuschieben und sagen, ist halt so, ne? Es ist wahrscheinlich dann der Wille Gottes. Nein, es ist nicht der Wille Gottes. Meine Lieben, und genau hier treten wir als Christen besonders auch auf den Plan. Wir können, ich möchte so sagen, das Weltgeschehen durchaus beeinflussen. Beeinflussen, wenn wir persönlich uns nach dem Willen Gottes ausrichten, ja? Dann wird das Böse zurückgedrängt und das Gute wird weiter Überhand nehmen. Wenn jeder Einzelne so handelt, wenn wir Vorbild sind, dann könnte es doch um einiges doch besser auf unserer Welt aussehen. Aber meine Lieben, wie auch immer es hier auch für uns Christen manchmal ist, wir können uns doch von diesem Leben nicht völlig abkapseln. Ja, wir können nicht sagen, und das ist wirklich das Fatale, wenn ich so nachdenke, wir könnten ja sagen, gut, ich persönlich glaube an Gott, ich richte mein Leben nach der Bibel aus und darum werde ich doch von all diesem Elend verschont bleiben. Ist das so? Das ist auch nicht so. Wisst ihr, und diese Sachen, die fordern uns ganz, ganz stark heraus. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer sündigen Welt auch. Und uns können manchmal auch Krankheiten treffen, gewisse Nöte, Unfälle treffen. Und wir können nicht sagen, ja, ich habe doch mein Leben nach Gottes Wort ausgerichtet und darum werde ich so auf Rosen gebettet in den Himmel eingehen. Das sagt uns Gottes Wort an keinster Stelle der Bibel. Weil eben, und das kann man nur so erklären, weil die Sünde eben zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, zeigt sie auch ihre Auswirkungen. Unser Leib, er ist vergänglich. Und wenn er vergänglich ist, dann ist er irgendwo auch Krankheiten unterworfen. Wir dürfen zwar immer wieder zu Gott auch kommen und Gott hat uns dann auch wiederum Verheißung gegeben, ja, dass er dann nach seinem Willen auch aufrichten kann. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, wir leben in einer gefallenen, sündigen Welt, wo all die Einflüsse, die Auswirkungen der Sünde einfach auch zu sehen sind. Und jetzt kommt aber ein riesengroßer Unterschied, wie wir persönlich diese Führungen Gottes in unserem Leben sehen oder annehmen, möchte ich so sagen. Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, sie reagieren, wie ich zu Anfang gesagt habe. Sie lehnen Gott vollkommen ab und sagen, wenn das so ist, dann gibt es keinen Gott, sonst würde er sich um uns kümmern. Sie hadern vielleicht, sie kümmern sich nicht um Gott, sie sagen, ach, irgendwie, ich mache das Beste vielleicht daraus. Aber sie suchen nicht Gott. Sie suchen nicht seine Nähe. Und meine Lieben, ganz, ganz anders ist es bei Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Ganz, ganz anders. Wisst ihr, und wir dürfen wirklich in diesem Glauben auch gehen, dass unser Leben, unser persönliches Leben in seiner Hand auch ist. Lasst uns mal an einem Beispiel, das vielleicht nur ja, das ansatzweise erklären kann, das weitergeben. Wo es einen Bach gibt, wo ja so Wasser fließt, da sehen wir doch immer wieder, ja, dass vielleicht auch kleine Kinder rumspielen, sie tun da irgendwie Steine aufbeugen, sie tun irgendwie das Wasser umleiten, sie spielen einfach damit, ja, sie haben ihre Freude damit. Wird es aber den Willen Gottes, weil er hat hier wirklich ein Gesetz reingelegt, ja, dass dieser Bach eben in ein Meer dann auch enden wird, ja, münden wird. Wenn die Kinder da rumspielen, wird das ganze Gottesgesetz irgendwie aufheben? In keinster Weise. Wisst ihr, wenn die Kinder größer werden, dann bauen die Menschen Dämme, sie greifen in die Natur ein, sie verändern etwas, sie machen Dinge, die Mama Gott überhaupt nicht gefällig sind. Das hat dann auf einmal irgendwelche Auswirkungen auf irgendwelche Tierarten, auf das ganze ökologische Gleichgewicht kommt in Schwanken. Aber schlussendlich, da kann der Mensch noch so viel machen, das Wasser, es wird trotzdem im Meer münden. Und wisst ihr, dieses Beispiel, es hängt an manchen Stellen, aber wir als Christen können eins ganz sicher sein, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Und der endgültige Wille für uns, der ist immer gut. Der ist immer gut. Ich möchte ein Beispiel anführen. Der eine oder andere kennt oder hat vielleicht schon gelesen von William Barclay. Das war ein schottischer Theologe, ein Autor, Professor für Neues Testament. Und der hat an der Uni in Glasgow auch gelehrt. Er hat von 1907 bis 1978 auch gelebt. Und er hat so einen Segen hinterlassen. Der hat so viele Bücher geschrieben. Der ist im Fernsehen aufgetreten. Der hat gepredigt. Er war sehr, können wir sagen, menschlich gesehen, erfolgreich gewesen. Er hat vieles bewegt. Er wurde für viele Christen, die auch seine Werke lesen, zum großen Segen. Was aber die meisten Menschen nicht wissen, dass Barclay irgendwann mal taub wurde. Er wurde taub und es ging für ihn tatsächlich darum, was heißt es für mich persönlich? Muss ich jetzt alles aufgeben, alles hinschmeißen? Und er hat Zuflucht gefunden in diesem Vers in Römer 8, Vers 28. Da heißt es so: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und diese neue Welt, die für ihn aus einer fast absoluten Stille bestand, die hat er so angenommen und hat sich dann eben nicht ablenken lassen, ja, von so vielen irdischen Dingen, sondern es wird so berichtet, er war offen für die Stimme Gottes und hat daraus dann eben so viel uns auch hinterlassen können. Er hat einfach in seiner Stille, er konnte die Situation nicht ändern, aber er hat sich ganz dem Willen Gottes hingegeben. Und tatsächlich, wenn wir solche, ich sag mal, Lebensläufe betrachten, dann fragen wir uns, warum ist es überhaupt geschehen? Könnte er nicht viel in dem Sinne segensreicher wirken, wenn er eben nicht taub geworden wäre? Wir wissen es nicht, ja? Wir wissen es nicht, aber offensichtlich war es Gottes Wille gewesen, dass er hier diesen Weg auch gegangen ist. Ich kann mich persönlich an ein Beispiel erinnern. Manche Geschwister hier aus der Mitte kennen auch den Bruder Edmund Hegele. Der hat einige Lieder geschrieben. Ich bin in Prokopjews in Sibirien aufgewachsen und er hat zwei Häuser von uns weiter auch gewohnt. Und er war bei uns am Ort auch Ältester gewesen. Und ich habe das als Kind ja gar nicht so alles mitbekommen, aber erst so dann später, wo man das Ganze eben besser verstehen konnte, die Zusammenhänge. Er hat dann irgendwann mal in den 70er Jahren einen Schlaganfall bekommen und konnte nicht mehr reden. Er konnte auch seine Arbeit in dem Sinne, seiner natürlichen Arbeit nicht mehr nachgehen, aber er konnte auch in der Gemeinde keine Hilfe sein. Denkt man vordergründig. Ja? Wir verstehen manche Dinge nicht, dass man sagt, wie kann es sein, dass Gott so einen gesegneten Menschen einfach rausnimmt aus dem Dienst. Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, dass er immer präsent war. Präsent, er hat die Dinge, die auch im Reich Gottes hier in Deutschland geschehen, wo ich so ein bisschen Einblick bekommen habe, hat er das Unterscheidungsvermögen auch gehabt. Ich kann mich an eine Situation jetzt erinnern, die ein Bruder erzählt hat, wo, es waren natürlich auch andere Brüder am Ort bei uns gewesen und sie haben sich dann getroffen zu einer Brüderbesprechung und Bruder Edmund war noch nicht da. Er kam in der Regel, so jetzt ist er nicht da, ja sollen sie jetzt anfangen, damals gab es noch kein Handy, schnell anrufen, so bis noch 500 Meter entfernt. So sitzen die Brüder und da sagt jemand, wir können doch anfangen. Und da sagt den Bruder, nein, er ist unser Ältester. Wisst ihr, er konnte die Aufgabe nicht in dem Sinne tun, dass er gepredigt hat. Das konnte er nicht. Aber er war bei den Besprechungen dabei. Die Brüder haben ihn einbezogen. Und wir wissen nicht, warum Gott diesen Weg gegangen ist. Wir wissen es nicht. Und doch ist es so ein großes Vorrecht für die Christen, diesen Willen Gottes für sich persönlich aus der Hand Gottes anzunehmen. Anzunehmen und in diesem Bereich, der einem noch möglich ist, das Beste auch zu machen. Und wie gesagt, wenn wir auch so viele Dinge nicht verstehen, wenn wir einmal bei dem Herrn sind, meine Lieben, dann wird Gott es uns sagen, warum. Und meine Lieben, das ist das Wunderbare für die Christen. Wenn uns auch manches im Leben tangiert, was im Leben vorkommt, was wir persönlich nicht einordnen können, so können wir uns auf diesen Vers aus Römer 8, Vers 28 stützen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und darum, meine Lieben, wollen wir einerseits die Schrift so studieren, so lesen, dass wir wirklich den Willen Gottes für uns persönlich erforschen wollen. Und das sollte, so Gott will, dann das Thema für nächsten Sonntag auch sein. Gott hat seinen Willen uns Menschen offenbart. Und darum bin ich so dankbar, dass wir Gottes Wort haben dürfen, dass wir es lesen dürfen. Und meine Lieben, da wo Gott uns seinen Willen in dem Sinne nicht zeigt, in gewisser Weise vorenthält, da wollen wir diesen Willen so annehmen. Gott ist uns Menschen nicht verpflichtet, alles zu sagen. Er ist nicht verpflichtet. Auch wenn wir doch so gerne es wissen würden. Da sind, denke ich, Menschen alle gleich. Ja? Aber es gibt Bereiche, wo Gott den Menschen nicht offenbart hat. Aber alles, was er uns offenbart hat, das reicht völlig aus, dass wir die Seligkeit erreichen, dass wir Heilerlösung bekommen und dass wir ein gesegnetes, gottgefälliges Leben führen dürfen. Gott segne uns. Amen.